HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und heute Morgen sind meine beiden Gäste mal nicht auf dem Bildschirm, sondern bei mir zu Gast. Die Schwestern Anja und Gerit Kling sind beide sehr erfolgreiche Schauspielerinnen und sind jetzt ins Autorenfach gewechselt. Über ihre Beziehung als Schwestern haben sie ein Buch geschrieben. Und wie das bei Geschwistern manchmal so ist, dann ist man sich nicht so ganz einig. Dann eben ohne Titel. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen. Zwei Schwestern und eine Geschichte, so heißt das Buch. Herzlich willkommen, Gerit und Anja Kling.
Hallo, guten Morgen.
Wie geht's euch, Ladies? Ihr seid an getrennten Orten, muss ich mir Sorgen machen? Haben sich die Schwestern gestritten?
Nein, wir sind gar nicht an getrennten Orten.
Ach,
wir sitzen nebeneinander.
Ihr sitzt nebeneinander. Ach
ja.
So, das ist ja wunderbar. Meine Info ist, ihr sitzt an unterschiedlichen Orten.
Ja, und wir hatten die Info, wir sollten besser an einem Ort sitzen. Und da wir Schwestern sind, dürfen wir das.
Oh.
Haben wir uns daran gehalten.
Also, alles in Ordnung. Ich dachte schon,
ja.
Krise bei den Klings, das wäre ja fatal. Jetzt, wo das gemeinsame Buch raus ist, dann eben ohne Titel. Euch trennen 5 Lebensjahre. Ihr seid beide Schauspielerinnen, Regisseurinnen. Beide habt ihr die Kindheit in der ehemaligen DDR verbracht. Und wir reden heute über das, was Schwesternschaft ausmacht. Für alle, die Einzelkinder sind oder nur Brüder haben, Gerit, was ist das Schöne an einer Schwester?
In erster Linie ist es natürlich wirklich so, dass Schwestern ein Leben lang sich in vielen, vielen Dingen immer so treffen. Da geht es um Frauenprobleme, da geht es um Kindererziehung, wenn man älter wird, da geht es um Zusammenhalt. Das haben natürlich Brüder auch, aber Schwestern können ja bestimmte Frauenthemen ganz anders miteinander besprechen, als wenn man jetzt Bruder und Schwester wäre.
Kommt auf den Bruder vielleicht an.
Ja, kommt auf den Bruder an, das stimmt. Aber zum Beispiel auch, was wir auch immer noch machen, dass wir manchmal gemeinsam vorm Kleiderschrank stehen und überlegen.
Was meine Schwester Gerit sagen will, ist, dass ihre kleine Schwester Anja, also ich, in ihrem Kleiderschrank shoppt.
Das ist natürlich ein eindeutiger Vorteil, Anja.
Ja, absolut. Das wäre jetzt mit einem Bruder schwieriger.
Genau, das ist natürlich irgendwie so etwas, wir immer noch miteinander betreiben können. Auch über die Kindheit hinaus, das haben wir schon in der Kinderzeit so gemacht. Und das ist eigentlich ganz schön. Mit der Schwester kannst du über so viele Dinge reden, wo ich mir manchmal so denke, das kann man wirklich nur mit der Schwester.
Ja, wobei, wenn ich mir dazu was sagen darf, ich glaube schon, dass das mit einem Bruder auch gehen kann. Und zwischen zwei Brüdern geht das genauso gut. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ob man eben gut zusammenpasst in der Geschwisterlichkeit oder nicht. Und ob das dann weiblich oder männlich ist, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Kann man das planen, Anja? Was glaubst du?
Ob man,
naja, kann man das aufbauen? Können Eltern das? Nein, nicht planen, ob man jetzt einen Bruder hat. Erklär mir das nochmal mit der Blüte.
Gar nichts planen. Ich habe einfach, die Schwester war schon da, als ich kam.
Ja, Anja kam raus und hat gesagt, das habe ich nicht so vorbereitet.
Das hatte ich nicht bestellt. Jetzt musst du es nehmen.
Okay, neuer Versuch. Anja, glaubst du, ihr wärt auch gute Freundin, wenn ihr keine Schwestern wärt?
Ah, das ist eine sehr schlaue Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wir haben uns schon so gestritten. Ich weiß nicht, wenn wir nur Freundinnen wären, ob wir das überstanden hätten.
Ich glaube eher, wir hätten es wahrscheinlich nicht überstanden.
Ja,
wir hätten wahrscheinlich gesagt, wisst ihr was, meine Tür ist jetzt geschlossen, die braucht ja halt gar nicht mehr ankommen. Aber dadurch, dass man Schwestern ist, muss man sich auseinandersetzen. Und am Ende geht man dann gestärkt aus der Sache.
Warum eigentlich? Warum sind wir bei Geschwistern so, dass wir sagen, okay, Tür zu, durchatmen, vielleicht streiche ich dich aus meiner iPhone-Lieblingsrufnummernliste, aber dann kriecht man ja doch wieder durch die Leitung und sagt sich irgendwie herzensschöne Dinge und dass man sich vermisst. Warum ist das eigentlich so?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das uns verbindet natürlich eine ganze Menge. Viel mehr, als mit einer Freundin mich jemals verbunden hat. Und ich glaube, dass man, also mit einer Schwester ist ja alles ein bisschen extremer als mit einer Freundin. Wir streiten extremer, wir vertragen uns extremer, wir sind laut, viel extremer laut, als ich mit einer Freundin jemals war. Also alles ist so ein bisschen doller. Und wenn wir uns streiten, ist es, wie gesagt, sehr heftig. Und dann vermisse ich sie aber in der Sekunde, in der ich das Haus wütend verlassen habe, eigentlich auch schon wieder. Und wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass man so eine Seelenverwandtschaft spürt und dass wir eben schon als kleine Kinder zusammen waren und dass man das dass ich weiß einfach, egal was für Streitigkeiten noch auf uns zukommt, dass ich meine Schwester nicht verlieren möchte und dass ich sie immer an meiner Seite wissen möchte und dass ich mit ihr auch alt werden möchte. Und das ist mit einer Freundin nicht unbedingt so. Ja, ich habe auch ganz tolle Freundinnen, aber natürlich habe ich auch schon die ein oder andere Freundin mal verloren.
Sagt Anja Kling an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Gerrit, da müssen wir beide gleich mal klären, wie geht extrem Vertraging und wie geht extrem Streiting im Hause Kling. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste seid an diesem Sonntag und ich bin Bärbel Schäfer. Ja, wie verstehen Sie sich mit Ihren Geschwistern, mit Ihrem Bruder, mit Ihrer Schwester? Sind das Ihre besten Freunde? Wir haben heute Gerrit und Anja Kling zu Gast, eines der bekanntesten Schwesternpaare in unserem Land. Und sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Der Titel liegt nahe, dass sie sich eben auch nicht immer so ganz gut verstehen und nicht immer so ganz einig sind. Aber ich glaube, das ist ja auch normal unter Geschwistern. Dann eben ohne Titel heißt das Buch. Und wir haben schon zu dritt eben darüber gesprochen, dass das Verhältnis zu einer Schwester oft noch mal anders ist als zu einer guten, engen Freundin. Gerrit, ihr wirkt immer so harmonisch. Oder ist das anders, wenn das Rotlicht in den Studios dann aus ist? Fliegen die Fetzen oder wie?
Also wir können uns schon streiten wie die Kesselflicker. Wir können uns richtig anschreien und wir geben beide eben dann auch oft nicht so schnell nach. Wenn jeder seine Meinung hat, dann hat jeder auch seine Meinung. Und dann heißt es nicht, okay, wenn du das jetzt sagst, dann stimme ich dir zu, sondern dann kann man sich schon auch sehr reiben aneinander. Und das ist dann schon oft stärker als mit jeder Freundin.
Kann eine Schwester anders verletzen, Gerrit, als vielleicht eine Freundin?
Ja, eine Schwester kann in jedem Fall anders verletzen, weil sie ja dich ganz genau kennt. Sie kennt jeden Wimpernschlag von dir.
Sie kennt die Wunden.
Sie kennt die Wunden und sie weiß genau, wo sie reinsteckt. Und damit es richtig blutet. Und
das mache ich.
Aber Anja ist nicht der Typ, der das Messer nochmal umdreht, oder, Anja?
Nein, natürlich nicht. Aber wir haben schon eine heftige Auseinandersetzung. Was wirklich interessant ist, in der Zeit des Buches, des Buchschreibens, war es auch nicht immer einfach, weil wir auch manchmal sehr unterschiedliche Wahrnehmungen hatten von den Sachen. Aber lustigerweise jetzt, wo das Buch da ist und wir auch uns nochmal mit dem Buch beschäftigen und Lesungen und all diese Sachen tun, haben wir eigentlich über dieses Buch auch wieder sehr viele innigliche Momente.
Gibt es denn Momente im Buch, wo du auch überrascht warst von ihrer Antwort, von Anjas Antwort und umgekehrt die Frage auch an dich, Anja? Denn man denkt ja, so wie ihr durch dieses Leben gegangen seid mit der Mutter, die auch eure gemeinsame Agentin war, die Flucht in den Westen 5 Tage bevor die Mauer fiel, ihr kennt euch in- und auswendig. Hat dich noch was überrascht, Gerrit, und Anja auch? Wer will zuerst antworten, Gerrit?
Na klar, wir haben immer wieder auch so Geschichten. Es gab zum Beispiel auch Geschichten von Anja, die ich schon vergessen hatte. Aus ihrer Schulzeit zum Beispiel die Geschichte, dass sie vor den Fahnenappell treten musste. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass das damals so schlimm war. Ich meine ja gerade, wir haben viele Geschichten wieder aufgearbeitet, auch von früher. Und einige Geschichten wurden dann erst wieder plastisch, als wir sie geschrieben haben. Und das hat uns auch in unserer Schwesternschaft natürlich noch mal enger zusammengeschweißt, auch diese vielen gemeinsamen Geschichten, die wir zu erzählen haben.
Ich weiß noch, unser allererstes Treffen, als wir so loslegen wollten und wir so ein bisschen ratlos da saßen und dachten, wie beginnt man denn so ein Buch und wie fängt man dann überhaupt an zu schreiben? Und okay, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen was auf. Und dann erzählte Gerrit eine Geschichte, von der ich überzeugt war, dass die nicht stimmt.
Guter Start.
Und dann haben wir als erstes diskutiert. Und ich sagte, das stimmt nicht, was du da erzählst. Es war ja auch nicht von Anfang an geplant, dass es immer Gerrit-Geschichten und Anja-Geschichten gibt. Wir dachten, wir schreiben zusammen. Und gleich am Anfang waren wir erstmal völlig unterschiedlicher Meinung mit dem Ergebnis, dass wir uns erstmal in die Haare kriegten. Dann haben wir unsere Eltern angerufen und haben nachgefragt. Dann gab es eine dritte Variante von der Geschichte. Und dachten wir, okay, das ist echt schwierig mit uns. Und wir mussten uns dann wirklich so an die Geschichte ranarbeiten. Was stimmt denn nun? Welche Erinnerung von wem ist denn nun die richtige und so. Und irgendwann ist dann die Idee geboren, lass uns das wirklich so aufteilen, dass Gerrit Geschichten erzählt und ich Geschichten erzähle. Wir kommen sonst nie zu Potte, wir streiten uns nur.
Der Abgabetermin wäre sicherlich dann verpasst worden. Aber warum ist denn überhaupt der Impuls entstanden, zu sagen, das, was wir bisher erlebt haben, schreiben wir jetzt auf?
Also der Impuls ist nicht durch uns entstanden, um mal ehrlich zu sein, sondern unsere beiden Co-Autoren, der Olaf Köhne und Peter Käfferlein, haben uns gefragt, ob wir dazu nicht Lust hätten. Und dann haben wir eine Weile überlegt, ob wir dazu Lust haben und haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, hätten wir denn was zu erzählen? Hätten wir was zu erzählen, was vielleicht auch jemand anders interessiert? Und sind dann so mal durch unser Leben gegangen, was wir so erlebt haben miteinander, was wir als Schwestern meinen, was uns ausmacht, was unsere Berufe betrifft, unser Leben in der DDR, unser Leben als Familie, wir haben ja auch lange als Großfamilie zusammen gewohnt und so. Hätten wir da was, würden wir Seiten füllen können und wir kamen zu dem Schluss, ja, geht eigentlich und lass uns das machen. Und das ist für uns auch ganz schön, das alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Und ich meine, es sind ja nicht unsere Memoiren, dazu sind wir eindeutig viel,
natürlich, viel jung. Ich wundere mich schon, dass ihr gerade mit dem Studium durch, ja, genau. Dass ihr jetzt schon genau. Eure Memoiren, ja, gut, aber man kann ja nicht früh genug anfangen. Genau, da müssen wir gleich...
Ja. Nein, sondern es ist ja praktisch nur eine Abfolge von Geschichten aus unserem Leben und da sind auch noch nicht längst noch nicht alle erzählt, logischerweise.
Gut, und es ist eben auch eine deutsch-deutsche Geschichte.
Es ist auch eine Zeitgeschichte und ich finde, dass wir erzählen natürlich dadurch, dass wir zwei Gesellschaftsordnungen erlebt haben, in der DDR groß geworden, haben wir natürlich auch Geschichten aus dieser Zeit, die sich zum Beispiel unsere Kinder heute gar nicht mehr vorstellen können. Ja? Wenn unsere Kinder uns fragen, Mensch, wie war denn das? Die können, sind sie immer sehr ungläubig und tragen uns auch oft Löcher in den Bauch, weil es für sie so wie aus einer ganz anderen Welt ist.
Dann besteigen wir alle gemeinsam gleich nochmal die Zeitkapsel und beamen uns zurück in das Jahr 65, Gerit, dein Geburtsjahr, in Thüringen geboren. Du bist die Ältere von euch zwei und ihr habt es im Buch ja auch geschrieben, damals haben sich die Scorpions gegründet, nur dass man es kurz mal einordnen kann. Es gab die Antibabypille auch schon in der DDR, aber warum hattest du deine kleine Schwester Anja immer im Schlepptau? Klären wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich mehr mit Gerit und Anja Kling, jetzt auch Autorinnen. Wenn einer weiß, was die Mutti früher sonntags gekocht hat, wenn Gäste kamen, oder wie unsere erste Liebe hieß oder unser Lieblingsteddy, dann wissen das meist unsere Geschwister. Das Verhältnis zu denen kann heute noch ganz innig sein, bei vielen von uns ist das ja auch so, oder es kann absolut erkalten, weil man sich vielleicht nie nah war. Die Schwestern Anja und Gerit Kling sind sich sehr, sehr nah und sind es auch schon immer gewesen. Die beiden sind Schauspielerinnen geworden und eine von euch führt auch Regie. Ihr seid heute meine Gäste. Gerit, du bist die Regisseurin, richtig?
Ja, das war ich. Ich mache seit neuestem auch Theaterregie und das habe ich vor 2 Jahren das erste Mal gemacht, letztes Jahr wieder und nächstes Jahr auch wieder und macht mir sehr viel Spaß.
Und gehst du davon aus, dass Anja dir da folgen wird?
Theaterregie weiß ich nicht, vielleicht eher Filmregie, glaube ich, wenn...
Ach, nee, da bin ich überhaupt nicht. Also ich will nie sagen, aber im Moment ist das nicht der Plan.
Wir haben gerade gesagt, Thüringen 1965. Gerit, du bist die Ältere von euch beiden, 5 Jahre älter. Und hattest deine...
Das war noch ein bisschen. Ja, und sag 5-mal nochmal mein Geburtsjahr.
Ich kann mein Geburtsjahr auch nennen. Ja, es steht im Buch,
Jahre
sorry.
Älter, um das noch mal festzuhalten.
Oh mein Gott, ein halbes Jahrzehnt. Okay, es tut weh, Ladies, aber es ist nun mal so. Und trotzdem würde man ja sagen, wenn man jetzt selber an eigene Geschwister denkt, 5 Jahre ist ja schon ein Unterschied. Und trotzdem wart ihr auch als Kinder immer eng miteinander verbunden. Woran lag das, dass ihr so unzertrennlich wart?
Ich kann es dir gar nicht so richtig beantworten. Es war einfach so. Wir waren sehr unterschiedlich als Kinder und wir haben uns, glaube ich, deshalb sehr gut ergänzt. Und alles, was Gerit gut konnte, war nicht so meine Stärke und umgekehrt. Und
wer war denn wie?
Na, Gerit war als Kind so eine... Ich will das nicht immer so reduzieren auf die laute, fröhliche und so, weil es immer so oberflächlich klingt. Aber sie war schon die Temperamentvolle, die alle so mitgerissen hat und so. Und ich war so ein schüchternes Mäuschen tatsächlich. Mhm. Und sie hat mich da immer so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und ich habe das wahnsinnig bewundert, wie man so sein kann. Und ich habe eben auch deshalb ganz lange gedacht, wenn man Schauspielerin werden will, muss man so sein, sonst geht's gar nicht. Also ich habe viel später erst begriffen, dass man auch so sein darf wie ich. Und auch trotzdem Schauspielerin werden kann.
Wolltest du so sein wie deine Schwester oder hast du es eher mit Distanz bewundernd angeschaut?
Nein, ich habe als Kind, glaube ich, immer gedacht, auch wenn man so wäre wie Gerit, das wäre viel toller. Das war schon so. Ich habe sie sehr bewundert. Ja, aber das war eben, es beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, Gerit hat auch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, guck sie gerade so an. Sie hat schon auch Dinge bewundert, die mich ausgemacht haben. Und deshalb haben wir uns eben, obwohl wir einen großen Altersunterschied hatten, als wir klein waren, trotzdem immer so ein innigliches Verhältnis. Ja, ich meine, heute spielt der Altersunterschied ja keine Rolle, aber mit 10 und 15 ist das natürlich ein Riesenabstand. Die eine ist ein Kind, die andere eine junge Dame. Und das war bei uns zum Erstaunen aller, auch zum Erstaunen unserer Eltern, nie eine große Distanz zwischen uns.
Ihr habt beide heute selber Kinder, Gerrit. Erstaunt dich das heute auch, wenn du Altersunterschiede bei deinen Kindern, bei Neffen und Nichten siehst, dass das damals bei euch so war?
Nein, weil interessanterweise sind die Kinder meiner Schwester und mein Sohn, die sind ja wie Geschwister groß geworden und die haben ja einen ähnlichen Altersunterschied. Und die sind sehr, sehr verschieden, auch alle drei. Und ich finde es aber interessant, wie schön die miteinander sind und wie sehr sie zusammenhalten. Also das haben wir den Kindern irgendwie mitgegeben.
Beschreib mal dieses irgendwie. Was, also vielleicht kann man ja doch was mitgeben.
Ich meine, wir haben 18 Jahre lang in einem Haus gelebt. Die Kinder sind mit uns, mit ihrer Tante und mit ihrer Mutter groß geworden. Das heißt, ich war ja auch immer da. Und natürlich haben die mitgekriegt, dass wir uns auch mal gestritten haben, wie man sich als Geschwister so streitet. Aber sie haben auch immer diese Nähe und diese Inniglichkeit und auch diese Fürsorge für den anderen mitbekommen. Und diese Fürsorge hat sich auf die Kinder übertragen. Und die sind untereinander sehr fürsorglich. Mhm. Also sie interessieren sich für den anderen. Und das ist schon etwas, wo ich denke, dass sie das wirklich auch vom Elternhaus mitbekommen haben.
Aber dann durch Vorleben, wenn ich dich richtig verstehe oder euch richtig verstehe und nicht durch explizit das immer noch mal wieder formulieren, sondern weil ihr es im Alltag gelebt habt.
Genau, ich finde ja, dass sowieso Erziehung hauptsächlich durch Vorleben funktioniert und nicht durch Vorbeten oder Regeln aufstellen oder das glaube ich schon. Wobei ich auch sagen muss, also bei unseren drei Kindern, meine Tochter kam ja als letztes und ich behaupte ja immer, dass Kinder, die da so kommen, sich immer auf die Stühle setzen, die eben noch nicht besetzt sind. Ja. Mhm. Und bei unseren Kindern ist es so, dass die beiden Jungs deutlich ruhiger sind als meine Tochter.
Aha.
Da waren einfach die leisen Stühle schon weg. Da hat sie gedacht, na herrlich, dann nehme ich die lauten, ist doch super.
Sind denn die Frauen die Kreativen im Hause klingen? Denn wenn man das Buch liest, ist ja auch die Großmutter schon eine Frau gewesen mit durchaus kabarettistischem Unterhaltungstalent. Euer Vater war ja in Babelsberg bei der DEFA. Schon als Student eben jemand, der mehr in den Produktionsbereich gegangen ist und dann später Dokumentarfilmer wurde. Aber kommt dieses sich eben vor Publikum gerne zeigen eher von der mütterlichen Seite dann oder von der aus der weiblichen Richtung?
Ja, wobei wir interessanterweise, wenn man an unsere Kinder denkt jetzt, ist unser kreativstes Kind tatsächlich der große Sohn meiner Schwester. Der hat so ein richtiges, fettes, künstlerisches Talent geerbt.
Mhm.
Und mein Sohn vielleicht auch. Aber der Tano, der hat dieses wunderbare, zeichnerische Talent meiner Mutter geerbt. Das haben wir alle anderen nicht so.
Na, vor allem Gerrit und ich nicht. Wir können das gar nicht. Ich staune immer.
Ja.
Also von mir hat er das nicht. Aber das kann er, das hat sich tatsächlich von meiner Mutter, beziehungsweise der Vater meiner Kinder kann das auch so gut. Das schauspielerische Talent, ich glaube, da war tatsächlich unsere Oma, die du da angesprochen hast, mit ihrem kabarettistischen Talent, der Vorreiter. Eigentlich hätte sie Schauspielerin werden sollen und müssen. Das war die Zeit, die ihr das verboten hat. Sie durfte einfach nicht Schauspielerin werden. Aber ich glaube, sie hat den Grundstein gelegt.
Gerrit und Anja Kling sind meine Gäste heute an diesem Sonntag. Euer Vater, der ein bisschen aussieht wie der jetzt gerade kürzlich verstorbene Michel Piccoli und sicherlich als Michel Piccoli-Double locker hätte durchgehen können, hat mal gesagt, irgendwie, ihr seid so ein bisschen aus der Norm gefallen. Was er damit meint, müssen wir gleich mal besprechen. Okay, freue mich, dass ihr meine Gäste heute seid, Gerrit und Anja Kling. Die Schwestern Anja und Gerrit Kling sind heute meine Gäste hier im hr3 Sonntagstalk. Die Oma hatte Schauspieltalent und der Vater war in Babelsberg angestellt. In der ehemaligen DDR hat er für die DEFA Filmproduktion gearbeitet. Und dieser Papa hat von den beiden Schwestern mal gesagt, bei uns ist eigentlich alles so ein bisschen aus der Norm gefallen. Gerrit und Anja, was meinte er denn eigentlich damit?
Naja, das, was wir eigentlich schon gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Also aus der Norm heißt eigentlich zum Beispiel bei mir sich das schauspielerische Talent sehr, sehr früh zeigte und ich schon sehr früh anfing, Filme zu drehen. Also meinen ersten Film mit 4, den zweiten mit 5. Da hat sich das schon gezeigt.
Die DEFA-Rolle Hund über Bord.
Mhm. Ja, erst Goya in Konrad Wolfs Verfilmung und dann eben Hund über Bord. Dann habe ich gleich ganz früh angefangen, Theater zu spielen. Anja kam danach, dann eben diese besondere Schwesternschaft, die wir von Anfang an hatten, die sehr ungewöhnlich ist für Geschwister in diesem Alter, dass man so durch dick und dünn geht und sich da viel Zeit füreinander nimmt. Das war so ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das so verglich mit anderen Kindern in dem Alter.
Ich glaube aber, er meint auch insgesamt seine drei Frauen. Er meint auch meine Mutter. Meine Mutter ist eine sehr unkonventionelle, freiheitsliebende Person, die auch mit unkonventionellen, fröhlichen Erziehungsmethoden nicht immer sehr konsequent, aber...
Davon nennt ihr ja auch das ein oder andere Beispiel. Anja, nenn mal eins aus dem Buch, was deine Mutter vielleicht ganz typisch beschreiben würde. Denn eure Eltern haben euch ja sehr jung bekommen.
Ja, also ich meine, das haben wir jetzt schon ein paar Mal so erzählt. Ich hoffe, dass die Hörer sich jetzt nicht langweilen. Aber zum Beispiel, was unsere Flucht aus der DDR betrifft, ich finde, das ist ein Zeichen der größten Liebe, dass unsere Mutter immer gesagt hat, verlass dieses Land wissend, dass wenn wir auf ihr Wort hören, sie beide Kinder auf einen Schlag verliert und möglicherweise nie wieder sieht. Sie hat immer gesagt, es wird ganz schlimm für mich, wenn es passiert. Und wenn ihr das wirklich tut, werde ich diejenige sein, die sich die Augen aus dem Kopf weint. Und trotzdem möchte ich das. Das ist so eine typische Reaktion unserer Mutter gewesen.
Die das DDR-Regime sowieso sehr kritisch gesehen hat und das auch sehr offen in der Familie formuliert hat. Und trotzdem hätte man es ja selbst engen Familienmitgliedern nicht erzählen können, wenn man einen Fluchtgedanken gehegt hätte, ja?
Ganz genau.
Das war schon sehr ungewöhnlich. Unsere Mutter war ja viele Jahre auch Lehrerin an einem Gymnasium und sie hat viele Dinge dort sehr gehasst und ist dann sehr mühevoll aus dieser Lehrerbildung ausgeschieden, weil sie das nicht mehr ertragen hat, auch diesen politischen Druck und hat da sich auch sehr viel Ärger eingehandelt. Also sie war auch immer ein bisschen kontra und nicht angepasst und das war eben auch das Ungewöhnliche.
Also regimekritisch zu sein und in der ehemaligen DDR Lehrer, das ging eigentlich nicht gut miteinander. Und sie hat
aber gemacht. Sie war Kunsterzieherin.
Genau, und hat nachher dann ja Keramiken gemacht Gerrit, gab es denn schon immer bei dir die Idee, dann auch Schauspielerin zu werden oder gab es irgendeinen Plan B? Gab es eine Alternative oder ein Backup?
Nee, für mich nicht, in der Tat. Und ich hatte von Anfang an die Vision, Schauspielerin werden zu wollen und wollte das, habe das ganz konsequent durchgezogen. Und
Alles auf eine Karte gesetzt?
Alles auf eine Karte gesetzt, immer.
Und was ist dann der Babytest, den du mit 15 Jahren gemacht hast?
Der Babytest, das nannte man an der Schauspielschule, an der Ernst-Busch-Schule so. Die Ernst-Busch-Schule zählte ja zu den
Top-of-the-Top-Schulen.
Und da konnte man damals noch vor dem Abi oder vor dem Berufsausbildung,
9. Klasse, Abitur, schon
9. Klasse konnte man schon so, das nannte sich tatsächlich Babytest machen. Das heißt, man ist da mit 15 schon mal hingegangen. Dann wurden ganz viele Leute getestet, also ganz junge Mädchen, weil die meisten Rollen, das war so ein Experiment der Schule damals, weil die meisten Rollen natürlich sehr jung sind, die Julia in Romeo und Julia oder das Käthchen oder wie die alle heißen, die Rollen Gretchen und was weiß ich. Und die sind alle ganz jung. Und dann hat man diese Babytests gemacht und hat sich eine Gruppe rausgesucht, also von, ich weiß nicht, wie viel da drin waren, 10 Leuten und da war ich da drunter. Und dann musste ich dann immer 2-3 Mal im Jahr neben der Schule dorthin und man hat schon mit mir gearbeitet.
Aber das ist natürlich toll. Das heißt, man lernt ja auch ein berufliches Umfeld kennen, von dem man ja etwas ahnt. Und durch die Nähe des Vaters zur Produktion habt ihr wahrscheinlich schon besseren Einblick bekommen als manch anderer. Aber dann kann sich so ein Blick natürlich nochmal verfestigen. Genau. Anja, wovon hast du denn geträumt in der 9. Klasse?
Oh, in der 9. Klasse wollte ich unbedingt noch Ärztin werden. Wollte Medizin studieren und also ist dann doch nicht geworden.
Das wissen wir ja heute. Zum Glück kann man sagen, du wärst bestimmt auch eine fantastische Ärztin geworden. Aber was hat dich dann davon abgehalten? Waren es die Noten?
Also ich habe mich auch gar nicht so als praktizierende Ärztin gesehen. Ich wollte eigentlich mal unbedingt in die Forschung gehen und sah mich so als Labormaus. Und dann kamen verschiedene Dinge so dazwischen. Also zunächst mal bin ich ja nach der 10. Klasse an die Ballettschule gegangen. Das war ein bisschen zufällig, weil die Schule einfach neben der Wohnung war, an der meine Schwester wohnte. Die sah jetzt also jeden Morgen diese jungen Ballett-Elevinnen und Eleven und hat gesagt, hey, die sehen alle aus wie du und wirf dich doch mal. Und ich habe mich erst nicht so richtig getraut, weil ich in meinem Leben noch nicht getanzt hatte. Aber ich kam vom Geräteturn und war dementsprechend beweglich. Lange Rede, ganz kurzer Sinn, ich habe diesen Eignungstest bestanden und man hat mich da genommen und dann bin ich erstmal zur Ballettschule gegangen.
Und war es plötzlich auf dem Internat?
War plötzlich auf einem Internat und ging jeden Tag in diese staatliche Ballettschule. Und da war ich 16 Und nach einem Jahr wurde mir klar, dass ich keine große Prima Ballerina an einer Staatsoper oder einer komischen Oper werde oder an einer Semperoper. Und da ich nicht zur Revue wollte, auch wenn ich das sehr gerne anschaue, aber ich wollte das nicht tanzen, habe ich dann da wieder aufgehört, habe dann mein Abi gemacht und habe während, also zwischen der 11. und 12. Klasse auch wiederum durch einen Zufall die Möglichkeit bekommen, in einem Kinofilm eine Hauptrolle zu spielen. Da wurde einfach Potsdam gecastet. Alles, was 15, 16, 17 war, wurde gecastet. Und wir sind da alle hingegangen, so, um uns einfach aus Gag.
Ja, aber kein Gag und kein Zufall war ja eure Flucht aus der DDR. Reden wir gleich drüber, um kurz nach 11. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und meine Gäste Anja und Gerrit Kling sind beide Schauspielerinnen und nur Gerrit ist in Thüringen geboren und beide sind aber aufgewachsen in Potsdam. Richtig?
Genau.
Richtig. Huh. Was wusstet ihr denn in eurer Kindheit über den Westen? War ja nicht so weit weg, West-Berlin von Potsdam aus.
Er riecht gut. Es fühlte sich ja, alles, was aus dem Westen kam, fühlte sich natürlich für uns als Kinder wahnsinnig spannend und toll an.
Wie riecht der Westen?
Naja, das können nur die Ossis nachvollziehen, ehrlich gesagt. Der Westen riecht halt wie Intershop und hat so einen ganz bestimmten Geruch von Westpaket. Und jeder, der im Osten groß geworden ist, weiß, wie die Post gerochen hat, wenn irgendeiner aus dem Ort Westpaket bekommen hat. Und dann hat man in der Schlange gestanden und gehofft, dass es einen trifft und dass man sagt, ja, ihr seid die mit dem Westpaket. Und man, dass man das mit nach Hause nehmen konnte. Das ist ein Geruch, den man nicht beschreiben kann. Das haben schon so viele versucht. Es gibt sogar Firmen, die versucht haben, mit Seifen und Duschbädern und so diesen Geruch des Westpaketes nachzumachen. Ich habe da mal was geschickt bekommen. Es geht ein bisschen in die Richtung, aber niemand schafft es wirklich genau diesen Geruch wiederherzustellen.
Umgekehrt wissen natürlich die Westler dann eben auch, wie Pakete aus dem Osten riechen, ne?
Ja,
da
gibt es echt eine Geschichte dazu, die erzähle ich mal kurz. Und zwar diese Westpaketnummer oder Intershop oder auch Menschen aus dem Westen, die haben alle diesen gleichen Geruch gehabt, dieser typische Westgeruch, den ich wahrgenommen habe, den aber jeder Wessi nicht wahrgenommen hat. Die haben auch gesagt, was meinst du denn? Da habe ich gesagt, ich kann das nicht beschreiben, ihr riecht alle gleich, das ist alles so ein Westgeruch, aber der war sehr lecker. Und die haben gesagt, ja, ihr habt natürlich auch einen bestimmten Geruch hier. Und ich habe den natürlich nicht wahrgenommen und habe auch gesagt, wie riechen wir denn? Ja, so richtig lecker wurde mir nicht bescheinigt, aber irgendwie sehr besonders. Also so einen eigenen Geruch. Und dann irgendwann, als die Mauer gefallen war, habe ich, glaube 94, 95 so rum, in Weißrussland gedreht und stieg da aus dem Flieger und nahm plötzlich erstmalig in meinem Leben einen Ostgeruch wahr und dachte, so hat es früher bei uns in der DDR gerochen. Jetzt weiß ich, was die meinen. Ich kann das auch nicht beschreiben, aber es ist dieser typische Ostgeruch.
Und während war der angenehm für dich?
Der war okay, ja, total, aber es war eben so typisch Osten. Und dann dachte ich sofort in der Sekunde, ja, was heißt das jetzt, wenn ich das jetzt wahrnehme in Minsk, dann bin ich ja jetzt das Westpaket. Das heißt, die müssen ja in Minsk jetzt denken, oh, die ist das Westpaket. Und das hat mich total gefreut.
Dass du ein Westpaket warst.
Wir sind alle Westpakete.
Ein kluges und ein attraktives noch dazu. Aber das heißt, ihr hattet dann eben Westverwandtschaft oder warum habt ihr dann Pakete aus dem Westen bekommen?
Wir hatten so entfernte Verwandtschaft, ja, Cousins und Cousinen meines Vaters.
Und dein Vater war im Reisekader der DDR, also euer Vater, Entschuldigung, war im Reisekader der DDR als Dokumentarfilmer. Bestand denn da keine Fluchtgefahr?
Nee, der hatte ja uns im Osten. Der hätte uns, unser Vater hätte uns niemals zurückgelassen.
Nee. Das können wir unterschreiben.
Deshalb war er ja im Reisekader, das wussten die.
Ja, bei so tollen Töchtern kommt man natürlich immer zurück und bei so einer fantastischen Frau. Aber ihr habt es gerade noch mal beschrieben, eure Mutter hat ja auch als Lehrerin in der ehemaligen DDR vieles am System kritisch gesehen. Kanntet ihr denn Menschen, die fliehen wollten oder geflohen sind?
Ja, ganz viele natürlich, ne? Und gerade kurz vor dem Fall der Mauer war das ja dramatisch. Ich war damals am Staatstheater in Schwerin und wir sind jeden Montag auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Und es blieben jeden Tag Leute weg und wir konnten immer wieder die Stücke nicht weiterspielen oder mussten Umbesetzungen machen. Es war wirklich dramatisch. Und
war das dann ein Thema auch zwischen euch beiden oder war das eine Beobachtung oder hat sich das bei euch so verinnerlicht, dann auch zu sagen, Gerrit, das ist auch eine Option für mich und vielleicht auch für meine Schwester Anja?
Ja, wir hatten schon ein paar Monate zuvor überlegt, ob wir über Ungarn abhauen. Und dann haben wir aber
das wieder fallen lassen, weil wir mit unseren Eltern kurz davor darüber sprachen und die waren so traurig und so aufgeregt, dass wir den Plan fallen ließen und weil wir dachten, das können wir denen gar nicht antun. Aber der Wunsch abzuhauen oder der Wunsch, nicht in Freiheit leben, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, der war schon manifestiert in unseren Köpfen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es und dann sagen wir auch den Eltern nichts, weil dann schaffen wir es wieder nicht, dann kriegen wir es wieder nicht übers Herz.
Wie sind die Tage davor, wenn man so eng mit in den Eltern ist und dann es nicht sagen kann?
Das gab nicht Nächte und Tage davor, es war eine ganz spontane Entscheidung am Ende, also innerhalb von ein paar Stunden. Mhm. Haben wir dann unsere Sachen, also ein paar Sachen, jeder zwei Hosen, zwei Shirts sozusagen, einen Mantel und ein bisschen Geld, was wir hatten, war nicht viel, und haben uns in diesen Trabi gequetscht zu viert und sind losgefahren.
Mit den beiden Freunden?
Genau.
Und trotzdem weißt du ja, du ziehst die Tür hinter dir zu, Anja, und es kann eben für ein langes, langes Zeitfenster sein, dass man die geliebten Menschen, in diesem Fall die Eltern, da nicht wieder sieht.
Ganz genau. Und das war für mich auch wirklich hochdramatisch. Ich war 19 und offenbar doch viel kindlicher noch, als ich mich fühlte. Und habe schon Höhe Dresden, wir waren noch gar nicht raus aus dem Land, da war ich schon in Tränen aufgelöst und dachte, was mache ich hier? Also ich habe ja alle Brücken abgebrochen. Ich war mitten im Dreh. Ja, von mir waren auch viele Freunde schon weg, aber einige waren noch da, meine Eltern. Ich habe alles so hinter mir gelassen und wusste überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse. Also das vorherrschende Gefühl war eine ganz, ganz große Angst. Und bis heute denke ich, ich bin so froh, dass diese Mauer gefallen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da erstmal eingegangen wäre wie eine Primel.
Meine Gäste heute sind Anja und Gerrit Kling. Sie sind nicht nur Herzensschwestern, sie sind auch Fluchtkumpaninnen. Sie wissen, wie der Westen roch, als die Mauer noch stand. Und sie kennen den Geruch, wenn ein Westpaket eintraf. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und meine Gäste sind die Schauspielerinnen Anja und Gerrit Kling. Die sind gemeinsam mit ihren damaligen Partnern aus der DDR geflohen. Da war Anja gerade mal 19 und Gerrit Mitte 20. Und schon ab Dresden warst du in Tränen aufgelöst, hast du uns gerade erzählt, Anja. Da wart ihr noch nicht mal raus aus dem Land und du bist nicht ausgestiegen aus dem Trabi. Du bist ja sitzen geblieben.
Diesen Trabi und meine Schwester neben mir, die mich getröstet hat und mir nachher immer Rotkäppchen-Sekt eingeflößt hat, damit ich ein bisschen beruhige und einschlafe. Und
vergiss so. Die T-Shirts, pack die Flasche Rotkäppchen-Sekt ein.
Ja, genau. Und ich denke heute oft, ich meine, unsere Eltern waren damals wesentlich jünger als wir heute, Gerrit und ich, ja. Die haben uns ja ein bisschen eher gekriegt, als wir Kinder gekriegt haben. Diese Vorstellung, dass meine beiden Kinder jetzt das Land verlassen würden und in eins gehen würden, in das ich nicht darf und ich also möglicherweise die nicht wiedersehen kann. Das ist eine so unerträgliche Vorstellung heute, dass mir immer noch schlecht wird, wenn ich an diese Zeit denke.
Und zerreißt einem das Herz, ja, wenn man dann selber Eltern dann tatsächlich ist. Und trotzdem ist diese Sehnsucht ja durch etwas geweckt worden. Was war der Motor zu sagen, wir gehen trotzdem, wir wagen es?
Ich glaube, es war dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, nicht raus zu dürfen, die Welt nicht kennenlernen zu dürfen, keine anderen Länder bereisen zu dürfen, seine Meinung nicht offen sagen zu dürfen. Wie gesagt, ich war kein rebellisches Kind, ich bin gar nicht so sehr auf die Barrikaden gegangen, aber die zwei Mal, die ich mal den Mund aufgemacht habe, sind gleich so hart bestraft worden, dass ich dachte, so will ich nicht leben und in dieses Land will ich auch nicht wieder Kinder setzen müssen, die dann wieder eingesperrt sind. Und
ein Moment war ja in Staatskunde. Magst du dir noch mal kurz erzählen, Anja?
Staatsbürgerkunde, von den DDR-Kindern liebevoll Stabi genannt. Meine Lehrerin hatte so eine Tabelle, die wir auswerten sollten. Immerhin war das schon 89. Überall brannte schon die Luft. Viele Freunde von mir waren schon weg. Und wir sollten eine Tabelle auswerten, wo so Moralbegriffe drin standen. Also oben im Kopf stand Sozialismus, Kapitalismus und dann lauter Moralbegriffe darunter. Sowas. Also unter Sozialismus natürlich nur Positives wie Fleiß und Ehrlichkeit und sowas und Mut. Und Kapitalismus immer das Gegenteil, ja, Faulheit, Unehrlichkeit und so weiter. Und wir lasen uns das durch und ich fand das so lächerlich. Ich war, wie gesagt, schon 19 und dachte, diese Bücher sind von 1969, nachdem wir gelehrt wurden. Es kann doch nicht sein, dass die ernsthaft wollen, dass wir diese Tabelle jetzt auswerten in einer Zeit wie dieser. und habe mich dann gemeldet und das gesagt und habe gesagt, dass ich es nicht kann, weil ich natürlich relativ schnell beweisen kann, dass das alles Quatsch ist, dass wir, also wenn ich im ersten Begriff mal anfange, Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, natürlich die unehrlichsten Menschen dieser Welt sind, weil wir zur Unehrlichkeit erzogen werden in der Schule, weil wir natürlich im Stabi-Unterricht Dinge sagen, die nicht wirklich unserer Meinung entsprechen. Mhm. Einfach, weil wir die Note brauchen, weil wir studieren wollen und weil wir das alles runterbeten, was man da von uns verlangt. Und diese kleine Diskussion, die da entbrannte, die führte dazu, dass meine Lehrerin eigentlich wollte, dass ich die Schule verlasse und das beim Direktor gemeldet hat. Dann gab es ein riesen Theater und dann musste ich halt vom Fahnenappell der gesamten Schule, wo kam die Schule zusammen und ich musste dann vor allen Lehrern und vor allen Schülern dieser Schule mit einem Mikrofon sollte ich mich dann entschuldigen, damit ich nicht von der Schule fliege, was natürlich furchtbar war für mich, weil ich dachte, ich kann mich nicht für diese Inhalte entschuldigen, weil ich habe ja recht. Mhm. Und mein Direktor war Gott sei Dank ein filmliebender Mensch, der mich mochte und der mir dann den kleinen Wink gegeben hat und gesagt hat, oh, kein Mensch hat gesagt, du musst dich für Inhalte entschuldigen, entschuldige dich doch einfach für das Wie. Mhm. Und das war schlimm genug, muss ich sagen. Also, dass ich überhaupt da stand und mich entschuldigen musste, war hart und ich hätte vor mir ausspeien mögen, aber ich habe dann wenigstens gesagt, für die Art und Weise dieser Diskussion entschuldige ich mich, obwohl die eigentlich auch nicht entschuldigungswürdig war. Es waren so Momente in meinem Leben, wo ich dachte, nein, das will ich nicht. Ich will so nicht leben. Ich will ich will einfach auch in Freiheit leben dürfen, ja, und frei sagen dürfen, was ich meine und denke.
Anja und Gerrit Kling sind meine Gäste heute im HR3 Sonntagstalk und wir reden gleich weiter miteinander. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Welche Erinnerungen pflegen Sie denn? Wir haben einiges, denn Gerrit und Anja Kling sind heute meine Gäste. Und die beiden hatten einen Plan, nämlich die DDR zu verlassen. Dieser Plan stand schon lange. Das haben Sie vorhin schon erzählt, vor einer halben Stunde hier im HR3 Sonntagstalk. Aber die Umsetzung des Plans, die erfolgte dann eben erst 1989. Absolut und sehr, sehr spontan, innerhalb ganz weniger Stunden fiel diese Entscheidung. Und das Verrückte, stell dir vor, du nimmst deinen ganzen Mut zusammen und du verabschiedest dich noch nicht mal von den Menschen, die dir wichtig sind, deinen Eltern, deinen Freunden. Du konntest ja nichts sagen, aus Angst eben auch vor der Stasi. Und du wagst die Flucht. Und dann fällt die Mauer sowieso 5 Tage später. Also eine richtig emotionale Achterbahnfahrt für die Schwestern Gerrit und Anja Kling. 5 Tage der Ungewissheit, die Anja Kling, glaube ich, vorkam wie 5 Jahre. Wie war denn das Ankommen im Westen für dich, Gerrit?
Das Ankommen war natürlich auch wieder so typisch für uns beide.
Was heißt das?
Naja, die Mauer war dann gefallen und ich habe sofort gedacht, nee, also wenn die Mauer gar nicht mehr steht und wir ja jetzt gar nicht mehr diese Zwänge haben, dann kann ich auch eigentlich erstmal wieder zurückgehen an mein Theater nach Schwerin, weil das mochte ich ja eigentlich. Ich wollte ja nur nicht in Unfreiheit leben. Und dann habe ich im Theater anrufen lassen. Meine Mutter hat mir damals noch ein bisschen geholfen, weil mir es natürlich auch ein bisschen peinlich war und ich auch ein bisschen feige war. Und dann haben die gesagt, ja, soll herkommen. Und dann bin ich dort wieder mit gesenktem Haupt wieder erschienen und dann hieß es, ja, Frau Kling bekommt ein Disziplinarverfahren. Das war ja auch klar, es waren ja die alten Bonzen noch in den obersten Positionen und da gab es ja auch einen Parteivorstand und was weiß ich alles, auch an den Theatern. Und dann musste ich da antanzen und dann hieß es, ja, also du darfst ja in dem Theater erstmal weitermachen, aber du hast eben was ganz, ganz Schreckliches getan, du hast uns verlassen und du darfst jetzt deine Stücke nicht mehr spielen, aber wir bieten dir an, in den nächsten Wochen in der Ankleide zu arbeiten. Und dann kannst du deine Kollegen am...
Die deine Hauptrolle übernehmen, gerne ankleiden.
Ja, kannst ihnen helfen, die Kostüme anzuziehen. Und dann musste ich sämtliche Schuhe von Wilhelm Tell putzen. Das waren unheimlich viele Schuhe, wie ich dann so empfunden habe. Und habe also jeden Abend ganz tapfer gesehen, wie andere meine Rollen spielten. Das war schon hart, aber ich habe das irgendwie mitgemacht und dachte mir, okay, das ist eben halt jetzt die Strafe dafür, dass ich weggegangen bin. Jetzt bin ich wieder zurück und kann mir aber erstmal ganz in Ruhe überlegen, wie es jetzt weitergehen kann.
Weil die Grenze war dann ja offen.
Mein damaliger Chefdramaturg des Theaters, Thomas Wieck, hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzugehen nach Nürnberg ans Theater. Der hatte einen Wechsel vor und da hat ein paar Schauspieler mitgenommen
Und ich durfte dann übrigens auch nach ein paar Wochen auch wieder alle meine Stücke wieder spielen. Das war schon gut und war auch wieder besetzt und durfte proben. Also das war nur wirklich wie so ein Kind eine Strafe kriegt. Und dann bin ich tatsächlich ein Jahr später nach Nürnberg gegangen. Für 2 Jahre eigentlich wollte ich bleiben, hatte ich einen Vertrag unterschrieben. Und nach einem Jahr bekam ich die Hauptrolle in der ARD-Abendserie Die Gerichtsreporterin. Mhm. Und so, was sich dann zufällig dann doch so ergeben hat, bin ich dann ins Film- und Fernsehgeschäft eingestiegen und habe dann mein Debüt bei der ARD gehabt.
Anja, dein erster Ort im Westen dann, dein Ankommen?
Das war ein bisschen anders. Wir sind ja zusammen zwar angekommen, aber ich habe dem Frieden nicht so, also dem Mauerfall in dem Fall nicht so schnell getraut. Ich habe mal gedacht, die machen morgen vielleicht wieder alles dicht und dann war alles umsonst. Deshalb bin ich nicht gleich zurückgegangen. Auch weil mein Freund, der damals Tänzer an der Staatsoper war, gesagt hat, na, ich gehe doch jetzt nicht sofort zurück und sage, ach, April, war nur ein Scherz mal für 5 Tage. Ich bin jetzt wieder da und tanze hier weiter. Also wir sind dann, wir zwei, erstmal in West-Berlin geblieben. Und er hat dann überall Ballettunterricht gegeben. Und ich, tatsächlich fand man mich dann da aus dieser, ich bin ja wie gesagt aus so einer Serie geflohen auch.
Da ist sie.
Ja, und dann hat man mich gefunden. Und dann kam die Regisseurin und der Produktionsleiter zu mir nach West-Berlin und haben gesagt, wir verstehen dich, wir sind dir auch gar nicht böse, das war nun mal die Zeit und wenn wir so alt gewesen wären wie du, hätten wir vielleicht das Gleiche gemacht, wir bitten dich nur um eins, dreh uns diese Serie zu Ende, wir stehen, wir können ohne dich nicht weitermachen, weil es war so mittendrin. Und dann war das eine absurde Situation, weil der Fahrer aus der DEFA hat sich nicht in den Westen getraut, immer aus Angst, dass man, wenn er im Westen ist, die Grenze hinter sich macht und er nicht mehr zu seiner Familie kommt.
Ja, das wirkt heute, deswegen kommt auch so ein Lachen, ja, es klingt einfach so absurd, aber wenn uns heute Leute zuhören, es war damals eben wirklich alles noch ganz, ganz fragil. Man wusste wirklich nicht, wie reagiert die Regierung und sind die Schlagbäume dann plötzlich wieder zu?
Also er hat es mit dem Auto tatsächlich nicht nach West-Berlin reingefahren. Ich bin dann immer über den Grenzübergang Sonnenallee bzw. Baumschulenweg von der anderen Seite rübergelaufen. Da wurde ich auch noch jeden Tag gefilzt, aber wirklich richtig. Man hat mich total kontrolliert. Ich habe meinen alten DDR-Ausweis noch, da ist so ein Faltblatt drin. Und tausende von Stempeln, weil ich ja morgens rein, abends rausgegangen bin und so. Also es ist wirklich verrückt, das kann man sich echt nicht mehr vorstellen. Und bin dann über die Grenze gelaufen, zur DEFA gefahren, habe da gedreht, bin abends wieder zur Grenze, wieder nach West-Berlin gelaufen und habe da geschlafen. Also es war merkwürdig alles.
Euch war es ja auch wichtig, dass in eurem Buch dann eben ohne Titel, so heißt euer gemeinsames Buch, eben auch nochmal aufzuschreiben. Warum sind diese Erinnerungen wichtig an diese ganz besondere deutsch-deutsche Zeit?
Ja, aber man begreift es ja immer noch ein bisschen mehr, wenn man dann darüber Geschichten liest oder sie hört, sie sich erzählen lässt oder wie auch immer. Wenn man es nur in den Geschichtsbüchern liest, dann ist das die eine Seite. Also ich zum Beispiel weiß, dass ich auch viele junge Fans habe, die zum Beispiel früher Fans waren von den Rettungsfliegern oder was weiß ich. Und die mir jetzt schreiben, dass sie das alles ja gar nicht so wussten und dass sie das gelesen haben und dass, wie interessant sie das gefunden haben und so. Das veranschaulicht, glaube ich, nochmal so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Und deutsch-deutsche Geschichte wird einfach durch eure Worte, Anja und Gerrit Kling, heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk lebendig. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den Sonntagstalk. Und Sie wissen natürlich, zwischen 10 und 12 lade ich mir immer einen Gast ein. Heute habe ich 2, Gerrit und Anja Kling, Schwestern. Und beide haben versucht, 1989 die DDR zu verlassen. Haben es getan, aber nur 5 Tage später fiel die Mauer. Das konnten beide aber damals nicht ahnen. Nur mit ein paar Klamotten im Gepäck sind sie aufgebrochen. Und zurückgelassen haben sie ihr bisheriges Leben. Gerrit, das Theater, Anja, die Hauptrolle in einer DDR-Fernsehserie und vor allen Dingen die Eltern. Macht euch beide eigentlich die Erfahrung, alles zurücklassen zu können, aufzubrechen und den eigenen Träumen mutig zu folgen, macht euch das widerstandsfähiger gegen andere Krisen, die das Leben ja so für uns alle eigentlich bereithält, Gerrit?
Ich glaube schon. Und ich glaube zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, man kann das jetzt nicht übertragen und sagen, wir Ossis sind damit besser umgegangen als die Westen.
Stell doch mal die Theorie auf, Gerrit.
Nein, das wäre wirklich vermessen. Aber ich glaube, was ich immer sage, ist, wir können gut mit ganz viel, wir können aber auch gut mit ganz wenig auskommen. Ja? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der DDR gelernt haben. Oder was uns vielleicht auch unser Leben, die Anfänge, wir sind ja auch nicht verwöhnt gewesen, wir haben ja auch ganz klein angefangen. Meine erste Wohnung hatte kein Badezimmer und eine Toilette, eine Treppe tiefer und
Da hat deine Mutter noch gesagt, bitte da nicht einziehen. Da kommst du nie wieder raus.
Doch, bei mir. Also das
oder bei dir, Anja.
Ich habe auch ganz klein, ich habe mit jeder Situation, konnte ich irgendwie umgehen.
Also das macht krisenfest, würdest du sagen. Und du, Anja?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, also ich meine, es ist ja grundsätzlich bei allen im Leben so, alles, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und jede Krise, die man irgendwie meistert, da nimmt man was mit. Fürs Leben.
Wie geht's denn jetzt weiter im Bereich Dreharbeiten für euch als Schauspielerin? Denn auch, wie ihr habt es gerade angesprochen, nochmal Corona-Zeit heißt natürlich auch alle Produktionen runtergefahren auf null. Jetzt überlegen sich ja Drehbuchautoren und Regisseure, wie kann man Nähe darstellen, ohne dass man sich berührt. Da können Worte helfen, auch auf Distanz, aber die Berührung gehört ja dann auch dazu. Dreht ihr schon wieder oder ist das in Aussicht?
Ja, ich drehe schon wieder seit 2,5 Wochen wieder und tatsächlich ist es so, dass man sich an die neue Art zu drehen erst ein bisschen gewöhnen muss. Also die Regisseure mussten unterschreiben, dass sie darauf achten, dass zwischen den Schauspielern wirklich immer diese Abstandsregelung gilt und dass wir wirklich uns nicht nur im äußersten Notfall berühren dürfen.
Dabei waren doch die Affären am Set immer das Schöne. Was macht ihr denn jetzt? Das ist ja richtig ärgerlich.
Also alleine das morgendliche Kaffeetrinken am Cateringwagen, die Begrüßung, jeden in den Arm nehmen, es fällt natürlich alles weg. Auch die Mittagspausen gestalten sich sehr einsam.
Oh.
Es ist schon ein anderes Arbeiten und die Setleute haben alle Masken im Gesicht. Wir Schauspieler müssen mit Masken proben. Und nur zum Drehen dürfen wir die Masken abnehmen. Ist schon eine andere Nummer. Also es macht was mit einem. Wir sind alle sehr dankbar, dass wir überhaupt wieder arbeiten dürfen nach so einer langen...
Da seid ihr auch eine der Ersten dann wahrscheinlich, weil so viele können das ja tatsächlich noch nicht erzählen. Wir sind fast am Ende der Sendung. Anja, ich habe noch mal eine Frage an dich. Euer Vater hat ja gesagt, er zieht seinen Hut, wenn ihr schafft, ein Leben lang ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Er müsste ja jetzt den Hut ziehen. Wie gelingt das, ein Leben lang ein gutes Verhältnis zu haben zu Familienangehörigen? In diesem Fall ist es ja nicht nur zu deiner Schwester, sondern auch zu euren Eltern, zu den Kindern. Da seid ihr nicht nur beschenkt. Gibt es dafür ein Geheimnis?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind einfach zur Toleranz und zu einem Miteinander erzogen worden von unseren Eltern. Wir haben das so weitergegeben, ganz unbewusst, weil wir einfach, wie gesagt, das den Kindern so vorgelebt haben, dass man aufeinander achtet, dass man sich hilft, dass man füreinander da ist, dass Streit dazugehört, dass Reibung auch Wärme erzeugen kann. Und das ist einfach das, was wir so leben und vorgelebt bekommen haben und jetzt weitergeben. Und das hilft ganz gut im Leben.
Und das Leben ohne deine Schwester wäre für dich, Anja?
Möglich, aber sinnlos.
Hast du eigentlich über das Schreiben nochmal was Neues gelernt von Gerrit? Was Neues erfahren?
Nee, das muss ich alles schon. Die ist so gemein. Nein, aber natürlich kennen wir uns in und aus. Und wissen um unsere Macken und Unzulänglichkeiten genauso wie um unsere Vorzüge und so. Es war wirklich ein lustiger, aber auch heftiger Prozess, dieses Schreiben miteinander. Weil, wie gesagt, wir haben uns auch da gestritten wie die Kesselflicker und wir haben aber auch oft gelacht miteinander. Jetzt guckt Gerrit mich ganz groß an und jetzt möchte ich wissen, warum.
Aber das ist ja das Schöne bei Schwestern und auch sonst Geschwister, wenn man sich gut kennt, da reichen ja eigentlich auch schon die Blicke. Alle im Raum merken gar nichts, aber man selber weiß dann schon ganz genau, wie der andere oder wie die andere dann tickt, oder?
Deshalb kann Gerrit mich auch überhaupt nicht anlügen. Sie hat es schon mehrfach versucht, klappt nicht, weil ich ihr das sofort ansehe.
Ihr Lieben, ich danke euch für das Gespräch. Passt auf euch auf. Dann eben ohne Titel ist das aktuelle Buch von Gerrit und Anja Kling. Und wir stellen alle drei fest, es sind keine Memoiren, weil dafür seid ihr viel zu jung.
Deutlich.
Absolut.
Auf bald, ja. Tschüss, ja, Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.